Hallo und herzlich willkommen zu Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt, einem Podcast über linkes Prepping.
Es ist der 12. Februar 2026.
Ich bin Lu.
Ich bin Julia.
Und heute sprechen wir nicht weiter über Nazis, sondern weiter über Stromausfälle.
Und vielleicht ist das connected. Und wir hören uns eventuell heute anders an, weil wir das remote machen. Wir sind jetzt richtige Podcaster mit so einem richtigen Mikrofon und einer Videokonferenz. Und ich habe hier sehr viele Tabs auf meinem Computer offen. Ich komme mir sehr professionell vor. Mal gucken, ob sich das in der Aufnahme niederschlägt.
Ja, da bin ich auch gespannt. Ich habe auch ganz viele Tabs. Wir müssen mal gucken. Die Soundbearbeitung wird auf jeden Fall anders. Anna wird uns verfluchen. gucken wir mal, was so wird. Wir experimentieren einfach mal weiter und schauen, was davon am Ende sich jetzt tauglich erweist und was nicht. Das ist hier DIY und ihr alle müsst damit leben, dass es das bleibt.
Ja, genau. Also wir sind natürlich offen für sehr hochpreisige Sponsorings.
Oh ja, ja. Auf jeden Fall sponsert uns ein Studio. Klar.
Oh nee.
Und die Zeit ist zu besuchen.
Genau, genau. So. Also das ist die Messlatte, die wir jetzt hier haben.
Okay, sehr gut. Sehr gut. Wir haben das Niveau definiert, an dem wir jetzt scheitern können. Okay. Ja, worüber reden wir heute?
Boom.
Sollte ich das sagen?
Vielleicht. Bälle hin und her. Also wir hatten Anfang Januar, und zwar fing das wohl am 3. Januar an, einen sehr großen Stromausfall in Berlin. In Lichterfelde unter anderem.
Im Süden.
Ja.
Südwesten.
Südwesten.
Genau.
Und das dauerte mehrere Tage.
Und war wohl der größte Stromausfall in Berlin nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und insofern vielleicht ein bisschen relevant aus so einer Vorbereitungsperspektive, weil nach dem Stromausfall in Köpenick, über den wir letzten Herbst geredet haben, dass hier auf jeden Fall nochmal die Größenordnung größer war. Und
jahreszeitlich nochmal herausfordernder.
Auf jeden Fall. Das war krass. Ich meine, wir hatten gerade den Einbruch des tiefsten Winters seit 10 Jahren. Und ich habe hier einen Wikipedia-Tab offen. Mhm. Und der Wikipedia-Tab sagt, es konnte keine schnelle Wiederherstellung der Energieversorgung erfolgen, wodurch es bei winterlichen Wetterverhältnissen bei zunächst 45.000 Haushalten mit rund 100.000 Menschen sowie mehr als 2.200 Unternehmen im Südwesten Berlins die Strom- und Fernwärmeversorgung ausfiel. Mhm. Und Krankenhäuser sowie 205 Arztpraxen waren betroffen, 15 Schulen und die meisten Kindertagesstätten im betroffenen Gebiet blieben bis einschließlich Mittwoch, den 7. Januar, geschlossen. Das ist also 4 Tage nach dem Beginn des Stromausfalls. Und ich glaube, so vollständig wiederhergestellt, zumindest mit einer Überbrückungsleitung, war er dann am 9. Januar. Das ist also 6 Tage später gewesen.
Ja, und ich habe halt so am eindrücklichsten im Kopf, so da wurde viel irgendwie um so mindestens ein Hochhaus irgendwie rumgefilmt. Mindestens 11 Stockwerke, glaube ich. Und das heißt, das ist ja dann auch mit Fahrstuhl. Das ist gar nicht so einfach für eine mittelfitte Person, irgendwie die Treppen da hochzukommen, wenn der Fahrstuhl durch Stromausfall nicht fährt. Und wenn dort Leute wohnen, die halt irgendwie gar nicht irgendwie gesundheitlich fähig sind, irgendwie so viele Treppen zu laufen oder überhaupt Treppen zu laufen, dann alleine, das war schon für mich irgendwie so eine Sache, wo ich, also ich habe dieses Bild von diesem Hochhaus sehr doll im Kopf. Und mit dem Gedanken halt, ja, okay, es ist jetzt ja auch super kalt und die Leute können eigentlich gar nicht, können die überhaupt die Wohnung verlassen, kommen die dann überhaupt in die Wohnung irgendwie wieder rein und so. Das war so das, was ich am eindrücklichsten fand.
Ja, tatsächlich, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, auch irgendwie, weil drüber berichtet wurde. Und was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass ich sehr wenig über Notunterkünfte gelesen habe. Also viele Menschen haben einfach auch, also wurden interviewt aus der Gegend und haben halt gesagt, so, wir gehen dann wieder nach Hause zurück. Und gleichzeitig gab es dann halt Berichte, gerade auch von älteren Menschen, die halt in diesem Hochhaus irgendwie relativ weit oben gewohnt haben und halt aus ihrer Wohnung nicht mehr rauskamen, weil die Frage gewesen wäre, selbst wenn sie es runter schaffen, wie kommen sie dann wieder zurück? Also genau, was du gesagt hast. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, so, wollten die dann einfach ausharren, weil ihnen auch irgendwie gesagt wurde, okay, wir bringen euch jetzt Essen vorbei und irgendwie in ein paar Tagen ist das durch? Also war das eher eine freiwillige Entscheidung oder gab es da keine aktiven Angebote von Seiten der Stadt, die Leute irgendwo unterzubringen? Dazu weiß ich aber einfach nichts. Also ich habe jetzt auch nicht aktiv nachrecherchiert, muss ich gestehen. Manchmal habe ich einfach Fragen im Kopf, gehe denen nicht nach. Aber es hat mich auf jeden Fall ein bisschen irritiert, dass das nicht, nicht passiert ist.
Ja, das ist spannend, weil ich hatte genau die gleiche Frage im Kopf. Mir hat dann irgendwie nach ein paar Tagen tatsächlich irgendwer erzählt, nee, es gibt da wohl irgendwie, also da wurde auch irgendwie eine Suppenküche oder irgendwas aufgemacht oder was weiß ich oder so ein bisschen am Rande, aber es war definitiv nicht irgendwie Kern der Berichterstattung in irgendeiner Weise. Irgendwo hieß es dann hier und da so, ja, die Leute sind halt teilweise bei anderen Menschen irgendwie privat untergekommen oder so, aber das ist natürlich, allein wenn du so ein ganzes Hochhaus leer machen wolltest, dann wäre das ja schwer zu verteilen oder sowas. Das ist tatsächlich genau die Frage, die ich die ganze Zeit dann im Kopf hatte, so wie versorgt man denn das jetzt und ist das nicht irgendwie Aufgabe der Stadt und ja, auf welche Weise geschieht das? Ich habe dann also so ein paar Videos dazu gesehen, dass da halt irgendwie Gruppierungen, also irgendwelche Vereine oder sonstigen Gruppen irgendwie da ja Hilfe gebracht haben, aber dann hauptsächlich so warmes Essen vorbeigebracht haben oder irgendwas. Das war so das, was ich gesehen habe. Aber tatsächlich genau diese Kernfrage, wie wohnen die Leute denn jetzt? Wurde auch irgendwie nicht behandelt, ja.
Ja, oder halt höchstens mit so einem zur Kenntnis nehmenden, ja, die Leute kommen halt zu den Lichtpunkten und dann gehen sie halt wieder nach Hause zurück und berichten darüber, dass es halt zu Hause kalt ist. Genau, du hast da irgendwie diesen einen Punkt angesprochen, Leute sind halt privat irgendwo anders untergekommen. Das ist tatsächlich das hat mich als allererstes überhaupt darauf aufmerksam gemacht. Ich bin am Wochenende dann auch manchmal so ein bisschen weniger newsaffin und hänge nicht die ganze Zeit irgendwo, wo ich alles mitkriege. Und dann habe ich irgendwann eine Nachricht mitgekriegt in meinem Arbeitschat, wo jemand schrieb so, falls Leute von dem Stromausfall betroffen sind und irgendwo unterkommen müssen, wir haben hier noch irgendwie einen Platz auf der Couch oder so. Und dann dachte ich so, hä, welcher Stromausfall? Und habe dann erstmal recherchiert. Aber da haben sich dann auch noch ein paar andere Menschen gemeldet, die auch eher so im Berliner Süden wohnen, aus meinem Kollegium. Und andere haben dann auch irgendwie gesagt, so ja, wir sind nicht betroffen, aber irgendwie Nachbarstraße oder so. Und das fand ich irgendwie schön zu sehen, dass da unmittelbar irgendwie in unserem Team so eine sehr selbstverständliche gegenseitige Hilfe losgegangen ist. So ein gegenseitig informieren und sich gegenseitig Unterstützung anbieten. Und ich habe mich gefragt, wie viel das vielleicht auch in anderen sozialen Netzwerken, und damit meine ich jetzt gerade nicht die digitalen, sondern die rein physischen irgendwie auch passiert ist. Also inwieweit halt andere Menschen dort auch Hilfe von außen angeboten bekommen haben, Schlafplätze, Unterkünfte angeboten bekommen haben, einfach von Bekannten, wie lange es gedauert hat, bis diese Angebote kamen. Das fände ich irgendwie spannend, da mal irgendwie was zu lesen. Weil ich schon glaube, irgendwie, also es ist, glaube ich, eine der effektivsten Sachen, die man so machen kann, um Menschen zu unterstützen, die in so einer Situation sind, gerade auch wenn es Winter ist und wenn es halt kalt ist.
Ja, und da ist wieder so dieses Spannungsfeld von privater Community-Versorgung, so individuell gestemmt oder dann eben als Community und was müsste jetzt hier eigentlich staatlich irgendwie ablaufen? Also es wäre ja durchaus möglich, dass in so einer Situation von der Stadt irgendwie ein Protokoll abläuft, was sehr gut alle Leute versorgt. So, das könnten wir als Gesellschaft, könnten wir das ja auch stemmen. Und wenn wir das eben nicht staatlich machen, dann könnten wir halt Community-basismäßig das machen. Und ich glaube, in keinem dieser Bereiche sind wir irgendwie, sag ich mal, routiniert, was ja bisher auch noch nicht sich nötig anfühlte.
Ja, gleichzeitig hatte ich schon das Gefühl, wenn wir es so ein bisschen vergleichen mit dem Stromausfall in Köpenick letzten Herbst und auch so ein bisschen irgendwie unseren Gesprächen darüber, wo wir das Gefühl hatten, da ist halt vieles an staatlicher Unterstützung nicht so gut gelaufen, dass wir auf jeden Fall jetzt in Lichterfelde irgendwie gesehen haben, dass es schon deutlich besser lief. Also mein Eindruck ist, dass sowohl die Stadt als quasi staatliche Institution als auch, ich verwende das Wort jetzt mal im allerweitesten Sinne, die Zivilgesellschaft, anfängt, da bewusst dafür zu sein und auch irgendwie scheinbar entweder schon vorher nicht mehr darüber nachgedacht hat, was können wir machen, oder aber das dann in dem Moment getan hat und dann auch aktiv geworden ist.
Ja, ja. Genau, das ist auch ganz, ganz nett. Also ich fand es auch sehr schön, irgendwie dann zu sehen, was da irgendwie für Gruppen zusammengekommen sind. Eine Sache, die häufiger irgendwie, glaube ich, rausgestellt wurde, war, glaube ich, dass so eine muslimische Gruppe, und ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber ich glaube, es ist halt einfach irgendwie eine muslimische Migra-Gruppe, die, weiß ich nicht, sich irgendwie ehrenamtlich engagieren oder sowas. Und die waren da irgendwie vor Ort. Das wurde dann, das ja recht plakativ irgendwie so rausgestellt in dem einen oder anderen Beitrag. Und das fand ich auf jeden Fall nett.
Ja. Oh, schau mal. Jetzt haben wir hier genau live, was passiert, wenn man nebenbei noch irgendwelche Browser-Tabs offen hat. Ich bin nämlich nochmal durch den RBB-Ticker durchgegangen gerade, oder?
Ah, ja.
Und da gibt es eine Meldung von Montagabend, also das war dann der 5. Januar, wo es heißt, Bezirk Steglitz-Zehlendorf trägt die Kosten für Hotelübernachtung.
Oh.
Also es scheint Notunterkünfte gegeben zu haben. Hier steht, neben mehreren Notunterkünften bestehe zusätzlich die Möglichkeit, in Partnerhotels von Visit Berlin unterzukommen, sagte Sozialstadtrat Tim Richter dem RBB. Die Kosten für die Übernachtungen könnten demnach nachträglich erstattet werden. Voraussetzung sei die Vorlage der Hotelrichtung sowie eines Nachweises über die persönliche Betroffenheit, etwa durch eine amtliche Anmeldung an eine Adresse im betroffenen, nicht mehr mit Strom versorgten Gebiet.
Nein.
Ja, grundsätzlich würde ich natürlich sofort meckern, dass nicht alle Leute in der Lage sind, ein Hotel einfach mal so auszulegen und dann zu warten, wie lange es dann auch immer dauert, sich diese Kosten erstatten zu lassen. Andererseits, Lichterfelde ist so ein Stadtteil, wo diese Kritik vielleicht nicht ganz so dringend ist.
Ist das so?
Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so oft. Ich habe schon das Gefühl, dass schon, also das Lichterfelde schon auch zu den sozioökonomisch etwas besser aufgestellten Stadtteilen gehört. Also es sind halt viele relativ kleine Häuser, die irgendwie von Familien bewohnt werden, von Einzelpersonen bewohnt werden, teilweise auch so kleine Villen, aber das sind natürlich auch nur so die Sachen, die ich halt irgendwie in den wenigen Ecken, wo ich ab und an mal durchkomme, irgendwie sehe. Also wahrscheinlich ist es total durchmischt.
Wie gesagt, dieses Hochhaus.
Dieses Hochhaus wird wahrscheinlich das gewesen sein, wo es das am dringendsten gebraucht hätte und wo am wenigsten die Leute sind, die in der Lage waren, darauf zurückzugreifen.
Ja. Aber es ist jetzt ein bisschen spekulativ.
Na klar. Und ich habe auf jeden Fall auch innerberlinerische Vorurteile gegenüber Regionen und Stadtteilen. Und vielleicht sollte ich die auch nicht zu sehr ausbreiten, weil ich natürlich immer auch Leuten damit Unrecht tue. Und das tut mir dann leid. Ihr seid nicht gemeint. It's not all Lichterfelde.
Ja, und für mich ist das ja Terra Incognita. Das ist ja einfach der Westen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in meinem Kopf gehört Lichterfelde schon fast zu Grunewald. Und Grunewald ist ja, wie wir wissen, der Reichenstadtteil. Und das ist alles dieselbe Gegend, das ist der Südwesten. Und deswegen ist es auch alles das Gleiche. Und da sind alle Leute reich, weil wie soll das anders sein? Die gedankliche Berliner Stadtkarte endet halt ein bisschen weiter im Osten. Ja, aber wir haben festgestellt, okay, es gab offensichtlich Notunterkünfte und die Möglichkeit, in Hotels unterzukommen. Das ist gut zu wissen, dass der Bezirk sich da eingeschaltet hat. Ich glaube, das ist auch noch was irgendwie eigentlich ganz, ganz spannend ist, längerfristig sich mal anzuschauen, wer ist eigentlich zuständig. Also wo ist es der Bezirk, also quasi der Landkreis, würde man wahrscheinlich in größeren Bundesländern sagen. Wo ist es der Senat, also quasi die Bundeslandsverwaltung? Welche privaten Einrichtungen sind da auch oder privatstaatlichen Einrichtungen sind da auch betroffen? Also in dem Fall halt irgendwie die Stromnetzbetreiber. Dann solche Dinge wie Feuerwehr und THW. Was haben die eigentlich gemacht? Wie sehr handeln die im Auftrag oder auch eigenständig? Da weiß ich auch noch echt wenig drüber.
Mhm.
Also wieso die Entscheidungs- und Befugnisketten da sind.
Ja, stimmt.
Ansonsten wollen wir mal zusammentragen, was es sonst noch so an Hilfe gab. Also Schlafplätze haben wir schon so ein bisschen angesprochen.
Ja, Essensversorgung. Nee, ansonsten, ich habe glaube ich, jetzt nichts weiter auf dem Schirm.
Okay, also so ein paar Sachen habe ich tatsächlich noch mitgekriegt. Also die Stromnetzbetreiber und der Senat. Ich weiß nicht genau, wer von beiden am Ende verantwortlich war, ob sie es unabhängig voneinander gemacht haben oder gemeinsam. Aber auf jeden Fall gab es von Stromnetzbetreibern und Senat irgendwie so, ich glaube, sie haben das Lichtpunkte genannt. Also es gab so ein paar Stationen, wo es auch die ganze Nacht irgendwie so eine Notstromversorgung und einen Scheinwerfer gab, wo die Leute also quasi von Weitem gesehen haben, da leuchtet ein Licht, da kann ich hingehen. Ich spiele mal Glühwürmchen. Und das waren Orte, wo man sich aufwärmen konnte, wo es auch so Wärmezelte gab, wo es Stromversorgung gab, um die Handys nachzuladen, wo es, glaube ich, auch irgendwie jeweils irgendwie Essensversorgung gab. Also so, ja, es gab so mobile Suppenküchen. Ich glaube, an den Suppenküchen war auch das THW mit beteiligt. Mhm. Und ich hatte auch den Eindruck, wenn man so ein bisschen den Tickern der öffentlich-rechtlichen Medien, also RBB, Tageszeitung, MDR gefolgt ist, dann gab es diese Informationen auch. Und auch über die Website vom Land Berlin sind die irgendwie rausgegangen. Also es war möglich rauszukriegen, wo man hingehen musste, vor allem wenn man irgendwie nachts im Dunkeln mal geguckt hat, weil es war wohl ganz schön finster in der Gegend. Und es gab auch Karten, wo diese Punkte sind.
Ich glaube, die Polizei ist ja auch rumgefahren und hat irgendwie informiert oder sowas. Also ich habe da jetzt nichts vor Ort oder sowas, aber ich glaube, das hatte ich irgendwo gelesen, dass die halt rumfahren und sicherlich Lautsprecherdurchsagen machen, vielleicht irgendwo einen Zettel aufhängen oder sowas. Ich glaube, das ist auch ziemlich üblich.
Okay.
Ich inzwischen weiß, nach dem zweiten Stromausfall.
Wissen wir rückblickend, ob das in Köpenick auch passiert ist und wir wussten es nur einfach nicht, als wir darüber geredet haben?
Ich habe da hatte ich das auch so mitbekommen. Ja, irgendwie, also vielleicht fährt die Polizei da irgendwo rum, da weiß ich aber nicht so, da bin ich nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, das habe ich irgendwie so wahrgenommen, dass das irgendwo stand, so die Polizei ist hier und da vor Ort und dann gab es da eben auch so Infopunkte oder sowas, aber da war es halt, ne, es war halt Sommer, es war nicht dunkel und nicht kalt, insofern war das nicht so krass. Und ja, diese Infopunkte oder wie auch immer sie es dann genannt haben, und das habe ich halt hauptsächlich, glaube ich, in der Nina-App oder so gelesen oder von dieser Katastrophenwarn-App oder irgendwie sowas auf der Seite dann. Und da habe ich nicht so ganz verstanden, also wenn ich betroffen gewesen wäre, hätte ich nicht gewusst, was bekomme ich, wenn ich da hingehe, weil das stand irgendwie so im Zusammenhang von, ja, es kann sein, dass das Handy jetzt nicht funktioniert, Sie können jetzt nicht den Rettungsdienst rufen, gehen Sie zu diesen Infopunkten. Und ich denke so, mit einem gebrochenen Bein zu dem Infopunkt gehen oder wie geht das weiter so? Also das habe ich nicht so wahrgenommen. Und das war jetzt in der Situation ja mehr irgendwie, dass es da was ganz Konkretes gab.
Ja, auf jeden Fall. Und ich erinnere mich auch, dass eine unserer Kritiken ja auch war, dass auch die, wo genau sich diese Infopunkte eigentlich befinden, gar nicht so gut kommuniziert wurde. Und mein Eindruck war, das ist hier besser gelaufen. Mhm. Das fand ich auf jeden Fall auch irgendwie schon mal irgendwie noteworthy. Wie sagt man denn das?
Bemerkenswert.
Bemerkenswert. Dankeschön. Genau, das fand ich auch schon mal bemerkenswert. Ja, was ich auch spannend fand, war, also es waren ja relativ viele so Hilfskräfte vor Ort unterwegs. Also das THW war irgendwie eine Woche im Einsatz, die Freiwilligen Feuerwehren waren im Einsatz. Und neben der Unterstützungsinfrastruktur für die Bevölkerung dort in der Gegend, was ja scheinbar einfach 100.000 Betroffene waren, gab es halt auch noch eine Unterstützungsinfrastruktur, die halt für die Hilfskräfte aufgezogen werden mussten, weil das halt so viele waren. Und ich glaube, auch das ist irgendwie gut, irgendwie einfach mal auf dem Schirm zu haben, dass wenn irgendwie eine größere Krise ist lokal, dass das halt auch, wenn Unterstützung von außen reinkommt, dass diese Unterstützungsmenschen dann ja auch irgendwie eine Infrastruktur brauchen. Orte brauchen, wo sie schlafen können, Orte brauchen, wo sie sich auch mal aufwärmen können, wo sie was zu essen bekommen, wo sie Pausen machen können. Und das ist Teil von der ganzen Logistik, die da dran hängt. Ja, und so wie ich das verstanden habe, ist tatsächlich die Bundeswehr mit einem Logistikbataillon dafür zuständig gewesen, die Infrastruktur für die Hilfskräfte zu betreiben.
Ah, geil. Das klingt vernünftig.
Ja, also wenn schon Bundeswehreinsatz im Innern, dann ist das noch so das Sinnvollste, was man irgendwie machen kann.
Ja, zu 100%. Also ich habe gerade gedacht, das sind ja Jobs, die du wirklich können musst. So, das ist ja nicht einfach nur, wir haben hier eine beauftragte Person im Bezirk oder sowas, sondern das ist ja wirklich da muss man jemand was in die Hand nehmen irgendwie und ja.
Genau, und ich glaube irgendwie, also grundsätzlich glaube ich, dass das THW und vielleicht auch die Feuerwehren, aber vor allem das THW schon auch zu sowas in der Lage sind, aber weil wir ja einfach auch eine Gewaltenteilung haben und diese Trennung von Militär und zivilen Hilfskräften haben, irgendwie macht es auch einfach Sinn, dass die zivilen Hilfskräfte die eigentlichen Hilfsarbeiten machen und das Militär die Unterstützungsarbeit für die zivilen Hilfskräfte, weil die dann auch einfach weiter von der normalen Bevölkerung wegbleiben. So.
Ja.
Auf der Basis davon, dass wir gerade ein Militär haben und wahrscheinlich auch damit leben müssen, dass wir das jetzt nicht so bald loswerden, finde ich, ist das irgendwie so unter diesen Voraussetzungen das Sinnvollste, wie man es halt machen kann. So,
ja.
Das am wenigsten Schädliche.
Ja.
Dass wir grundsätzlich Leute haben, die darin ausgebildet sind, genau solche Jobs zu machen, ne, wie du sagst. Also solche Infrastrukturen schnell hochzuziehen, irgendwie eine defekte Infrastruktur, wie halt hier irgendwie Strom und Heizung irgendwie schnell zu reparieren, dabei irgendwie auch auf Bevölkerungen zu achten und im Zweifelsfall auch irgendwie mitzukriegen, wenn zum Beispiel sich jemand ein Bein bricht und gerade nicht in der Lage ist, irgendwie die Rettungskräfte zu rufen, weil dummerweise jetzt gerade das Handy leer gegangen ist. Dass es Leute gibt, die sowas können, ist auf jeden Fall total sinnvoll. Und zurzeit haben wir dafür halt meines Wissens nach nur Feuerwehr, THW und Bundeswehr. Ja, und wahrscheinlich ein paar private Organisationen.
Ja. Ja, also wenn die Bundeswehr einen Job bräuchte, ich hätte Ideen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn die Polizei einen Job bräuchte, irgendwie haben andere Menschen auch schon gute Ideen gehabt. Shoutout an Hengame. Aber Bundeswehr ins THW wäre wahrscheinlich irgendwie schon mal ein guter erster Schritt. So.
Ja.
Okay.
Ja, das war der Vorgang der eigentlichen Sache. Und
genau,
wollen wir zum Nachspiel kommen?
Ja, vielleicht habe ich noch einen Nachtrag. Ich bin ja immer noch in so ein paar Kollapsgruppen dabei. Also ich habe einige verlassen, aber irgendwie so ein bisschen verfolge ich schon immer noch mit, was hier passiert, weil ich es auch wichtig und sinnvoll finde. Und auch da war es so, dass sich halt irgendwie so die Berliner Kollaps-Zusammenhänge irgendwie auch relativ schnell organisiert haben und gesagt haben, so, okay, wir gehen da mal hin. Wir gucken mal, was da eigentlich gebraucht wird. Und dann schauen wir, was wir anbieten. Und grundsätzlich finde ich den Ansatz, wir gucken erstmal, was gebraucht wird und dann überlegen wir uns, was wir tun, auf jeden Fall gut. Es ist besser, als zu sagen, okay, wir überlegen uns jetzt im stillen Kämmerlein, was sie wahrscheinlich brauchen und dann machen wir das und das bringen wir dahin.
Ja.
Und das andere, was ich irgendwie auch in dem RBB-Ticker, den wir vielleicht einfach in die Shownotes werfen, zum Nachlesen gelesen hatte, war, es gab ganz viele Einrichtungen, so Museen, Schwimmbäder und so, die halt irgendwie kostenlose Öffnungen gemacht haben, um auch da Menschen aus den betroffenen Gebieten einfach Möglichkeiten zu geben, mal irgendwie ein paar Stunden indoors zu sein und sich aufzuwärmen. Und auch das finde ich auf jeden Fall irgendwie total gut. Und es fällt für mich auch so ein bisschen unter irgendwie so Unterstützung durch die Zivilgesellschaft, auch wenn es natürlich nicht Privatpersonen sind. Solche Orte wie Museen, Schwimmbäder, Schulen, Bibliotheken, vielleicht auch solche Dinge wie Kino, all solche Orte mehr als öffentliche Infrastruktur und damit auch als Orte, wo was anderes als der eigentliche Zweck dieser Einrichtung irgendwie stattfinden kann, zu begreifen, ist, glaube ich, auch was uns in unserem, sagen wir mal, so in so einem Krisendenken ganz gut helfen kann. Weil es dann die Möglichkeit aufmacht, irgendwie nochmal kreativer zu werden und zu sagen, was gibt's denn hier eigentlich und wie können wir das vielleicht auch in einem positiven Sinne zweckentfremden. Das wollte ich noch dranhängen. Sorry.
Mir fällt gerade noch ein. Das ist jetzt hier so eine ganz komische Parallelität. Also wir reden jetzt hier von ein paar Tagen Stromausfall irgendwie in Berlin, in einem kleinen Teil von Berlin. Auf der anderen Seite haben wir natürlich zum Beispiel die Ukraine, die täglich nur wenige Stunden Strom in den meisten Gebieten irgendwie zur Verfügung hat, weil sie im Krieg ist. Wie es da aussieht irgendwie, dass die Leute halt teilweise Generatoren haben, dass die Läden in den Städten oder vielleicht auch auf dem Land irgendwie, so dass Shops und so irgendwie Generatoren vor Ort irgendwie haben, um da, was weiß ich, Sachen zu kühlen und ein bisschen Licht zu haben oder sowas. Das ist da irgendwie so der Standard. In den Städten ist es tatsächlich schwierig. Ich habe Bilder gesehen, wo so Treppenhäuser einfach mit Eiszapfen voll sind. Da gibt es keine Heizung jetzt gerade mehr. Und auf dem Land ist es teilweise sogar ein bisschen bequemer, weil da viele Einzelhäuser irgendwie noch alte Öfen oder irgendwie sowas haben und Holzfeuer oder Gas kochen oder irgendwie sowas und dann halt noch ihre Küche benutzen können und so. Und in Städten ist es teilweise ein bisschen schwieriger und dann hat man irgendwie Handy-Akkus, dann hat man irgendwie eine Ladestation für den Router oder sowas, um sich das Internet zu erhalten und solche Sachen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Niveau von, wir werden hier kreativ, wir gehen mit der Situation um, wir sind solidarisch miteinander und wir versuchen hier irgendwie unser Leben noch zu leben.
Auf jeden Fall. Also ich glaube irgendwie, wenn es irgendeinen Ort gibt, wo wir gerade irgendwie richtig viel lernen können darüber, wie unter den Bedingungen einer nicht mehr komplett funktionierenden Infrastruktur irgendwie sowas wie irgendwie ein halbwegs normales Leben aufrechterhalten werden kann, dann ist der Blick in die Ukraine auf jeden Fall das Fruchtbarste. Nicht das Fruchtbarste, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, da irgendwie hinzugucken und sich auch anzuschauen, zum Beispiel, ne, was du gerade sagst, irgendwie, unterscheidet sich Leben in der Großstadt vom Leben auf dem Land? Was sind jeweils die Bedingungen, die das unterschiedlich machen? Dann auch zu schauen, irgendwie, ne, wie machen die, also aus einer Berliner Perspektive ist Kiew natürlich wirklich interessant, weil es halt auch eine Großstadt ist. Wie machen die Menschen dort das? Die Dinge, die du gerade geschildert hast. Eine Frage, die halt im Zusammenhang mit dem Stromausfall in Lichterfelde auch aufkam, die ich jetzt irgendwo diskutiert gesehen habe, war, wie ist denn das eigentlich, wenn Menschen ein Notstromaggregat bei sich im Keller stehen haben, weil sie halt ihr eigenes Häuschen da haben? Wann ist der Punkt, wo der Staat berechtigt ist, das zu beschlagnahmen? Mhm. Und quasi der privaten, möglicherweise auch individuellen oder individualisierten Nutzung der Personen, der Familie, whoever, denen das gehört, irgendwie das zu entziehen zugunsten des Einsatzes für die größere Gemeinschaft. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch Diskussionen zu führen haben, weil ich glaube, das sind alles Dinge, die gerade einfach nicht klar sind.
Ja, ich meine, wir sind immer noch ein bisschen auf dem Niveau von, die wollen uns unsere Heizung verbieten und gegen Wärmepumpen austauschen. Mhm. Also wir sind da noch nicht so weit auf dem anderen Ende des Spektrums.
Genau. Und ich glaube irgendwie, ich meine, wir können uns wahrscheinlich glücklich schätzen in der Hoffnung, dass eine Situation, wie sie jetzt in Kiew herrscht, in Berlin auch in den kommenden Jahren noch nicht so wahrscheinlich ist. Ich meine, Dinge können sich sehr schnell ändern, aber das ist gerade meine Einschätzung. Trotz allem glaube ich irgendwie, es hilft total, sich das anzugucken. Und es hilft natürlich auch immer, wenn Menschen die Möglichkeit haben, dann auch da an Hilfsorganisationen zu spenden, die dort vor Ort Menschen unterstützen. Das Stichwort Wärmepumpen ist auch ein spannendes. Ich habe jetzt vor kurzem gerade ein Gespräch gehabt, wo mir jemand erzählt hat, dass ja in Lichterfelde während des Stromausfalls ganz viele Wärmepumpen kaputt gegangen seien, weil die nämlich quasi im Dauerbetrieb laufen müssen und wenn die bei Kälte nicht mehr weiter betreiben werden können, weil der Strom weg ist, dass dann halt innerhalb von einer Stunde oder wenig mehr das Wasser einfriert und die dann platzen. Mhm. Mir kam das irgendwie so ein bisschen komisch vor. Ich habe da mal versucht nachzurecherchieren, es gibt gar nicht so viel dazu, aber also es gibt unterschiedliche Aussagen. Das bezieht sich auch auf verschiedene Bauformen von Wärmepumpen. Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe. Aber es gab eine Ingenieurszeitschrift, in der es ein Statement gab, dass es wenige Einzelfälle gegeben hat, wo Wärmepumpen kaputt gegangen seien, aber grundsätzlich in der Konstruktion solche Dinge wie irgendwie Frost und Stromausfall schon mitbedacht werden. Und es gab eine andere Seite, wo halt eine Gruppe von Ingenieuren, die scheinbar eher auch so ein bisschen vom Mindset irgendwie so kollapsmäßig unterwegs sind, geschrieben haben, dass zumindest so ein Stromausfall ein großes Risiko für einen großflächigen Ausfall von Wärmepumpen darstellt. Deren Artikel habe ich aber so gelesen, auch anhand der Zeitpunkte, wo sie veröffentlicht wurden, dass es eher so ein bisschen so eine Überlegung ist, was kann hier gerade passieren und nicht eine Aussage dazu, das ist hier passiert. Ich glaube, das muss man auch mal auseinanderhalten. Also ich weiß nicht genau, wo irgendwie die Person, die mir das erzählt hat, irgendwie diese Info her hatte. Ich habe es nicht verifizieren können. Es ist ein Thema, wo man bestimmt drauf gucken muss. Wärmepumpen, Stromausfall, Kälte. Aber es scheint nicht so zu sein, dass jetzt Wärmepumpen einfach grundsätzlich irgendwie mit Stromausfällen nicht umgehen können und deswegen halt für solche Situationen auch einfach kein geeignetes Medium sind, also kein geeignetes Heizmedium. Mir scheint da irgendwie die Fernwärme irgendwie tatsächlich das größere Problem gewesen zu sein. Mhm. Wäre was wir uns vielleicht nochmal angucken können oder was vielleicht auch für Leute, die irgendwie überlegen, sich eine Wärmepumpe zuzulegen, irgendwie nochmal ein extra Rechercheelement ist. Und ich glaube, es macht Sinn, da tatsächlich auch mit Expertinnen und Experten zu sprechen, was man ja beim Einbau von jeder anderen Heizungsform auch machen würde.
Ja. Ich habe technisch noch gelernt, weil ich bekam dann noch eine Nachricht von der Nina-App, so von wegen, der Strom wird wieder angeschaltet dann und dann. Jetzt müsst ihr alle eure Notstromaggregate ausmachen.
Ah, ja.
Mhm. War mir auch neu, weil ich sonst nie über sowas nachdenke. Logischerweise, ich habe auch kein Notstromaggregat oder Generator oder was auch immer. Wenn die alle noch laufen, während der Strom angemacht wird, ist das nicht gut.
Mhm. Ja, und da müssen wir natürlich auch nochmal eine Differenzierung reinbringen. Ich erinnere mich an diese Nachricht, danke, dass du die aufgreifst, weil das natürlich sich nur auf Notstromaggregate bezieht, die halt mit dem Stromnetz verbunden sind.
Genau, ja, so hatte ich das.
Ähnlich wie Balkonkraftwerke ja entweder im Inselbetrieb oder ans Netz angebunden betrieben werden können. Also man kann entweder irgendwie das Balkonkraftwerk quasi ans Hausstromnetz anschließen und dann fließt der Strom halt mit in das große Stromnetz rein. Oder aber man kann halt sagen, am Balkonkraftwerk an den Solarplatten hängt halt irgendwo ein dicker Akku und der Akku hat einen Wechselrichter mit einer Steckdose und da stecke ich dann halt im Zweifelsfall die Sachen rein. Das ist der Inselbetrieb und Notstromaggregate, die im Inselbetrieb betrieben werden, die sind natürlich in so einem Fall auch nicht betroffen, sondern es geht dann ausschließlich um diejenigen, die schon am Netz dranhängen. Und ich vermute, dass es auch da vor allem darum geht, dass die Dinger kaputt gehen können. Also gar nicht, dass die verhindern, dass der Strom wieder eingeschaltet wird, sondern dass die selber irgendwie kaputt gehen. Aber ja, da hört es dann bei mir auch wieder auf.
Ja, nee, technisches Wissen bekommt ihr von mir auf jeden Fall nicht.
Ja, von mir.
Binsenweisheiten.
Ja, von mir gibt es immer gefährliches Halbwissen. Was aber dann besser ist, einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung oder so zu tun, als hätte man Ahnung, aber eigentlich auch nicht so richtig welche zu haben, das bleibt dann dahingestellt.
Ja, wir geben gute Impulse zur Selbstrecherche.
Ja.
Ja, kommen wir dann jetzt zum Nachklapp oder so? Warum ist das überhaupt passiert?
Ja, es war wieder ein Anschlag.
Es brannte etwas.
Es brannte etwas. Und zwar brannte... Es gab einen Brandanschlag auf eine Kabelbrücke. Genau, eine Kabelbrücke in Steglitz-Zehlendorf, die scheinbar irgendwie auch so ein Verbindungselement zwischen unterschiedlichen Teilen des Stromnetzes dargestellt hat. Also wieder irgendwie so eine Schnittstelle, ähnlich wie auch in Köpenick, war betroffen. Mhm. Dieser Brand ging zurück auf einen Anschlag, anders als der Brand am S-Bahnhof Wedding einige Tage zuvor, der scheinbar einfach durch irgendwie viel geflogenes Feuerwerk entstanden ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ja auch einfach irgendwie einen Monat gebraucht hat, um wieder repariert zu werden. Kleine Digression. Wikipedia hat einen eigenen Artikel zu diesem Brandanschlag und die schreiben, die Kabelbrücke, also ne, es brannte die Kabelbrücke, dabei wurden 5 110 Kilovolt Hochspannungskabel sowie 10 Kilovolt Mittelspannungskabel irreparabel beschädigt und mussten zwangsweise abgeschaltet werden. 2 von den Hochstromkabeln gehörten zur Endeinspeisung einer Ringleitung, die von einem Umspannwerk auf dem Gelände des Heizkraftwerks über die betroffene Kabelbrücke zu den Umspannwerken Dahlem, Schlachtensee, Klaas, Zeile und Kopernikus und so nach Lichterfelde führt. Mhm. Genau, das heißt, wir haben im Prinzip irgendwie so eine Schnittstelle, wo wir irgendwie ein Heizkraftwerk haben, was halt Wärme und Strom produziert und dann über Hochspannungsleitungen mehrere Umspannwerke, das sind quasi so diese kleinen Verteilerstellen, versorgt und die Umspannwerke versorgen dann halt jeweils irgendwie Stadtteile mit Strom. Das ist ein bisschen so dieses mehrstufige Stromnetzsystem. Und zwischen dem Heizkraftwerk und den Umspannwerken gab es den Brand an der Kabelbrücke.
Ja.
Und das ist natürlich ziemlich effektiv, wenn man jetzt mal aus einer Anschlagsperspektive guckt. Mhm. Also du schneidest quasi die Quelle direkt ab, bevor sie irgendwie in die Weiterverteilung gehen kann, anstatt dass du irgendwo in der Unterverteilung eine Unterbrechung verursachst.
Ja, und ja, auf jeden Fall. Knotenpunkt gut getroffen. Und beim letzten Stromausfallanschlag sagte ja, glaube ich, der Experte irgendwie schon, die Informationen darüber, wo, wie das alles so strukturiert ist oder so, sind öffentlich übers Internet zugänglich. Auch aus Gründen der Transparenz oder sowas für die Gesellschaft oder so. So, ich könnte damit jetzt nichts anfangen und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich ein Kabel zum Brennen kriege. Ich nehme an, Feuerzeug reicht nicht. Ich wäre damit überfordert, aber andere Leute haben es offensichtlich geschafft und ich habe jetzt nichts davon gelesen, was da so vor Ort spurensicherungstechnisch sich machen lässt. Gibt es da Rückstände? Sehen wir, welcher Brandbeschleuniger? Ich habe nichts davon gelesen.
Gar nichts, nee, ich auch nicht. Also entweder haben wir es beide nicht mitgekriegt oder die Polizei schweigt sich ziemlich aus.
Ja, so und insofern finde ich das ganz spannend, dass doch medial, ich hatte das jetzt nochmal ein bisschen so nachgelesen, medial der Konsens da ist, dass es wohl ein mutmaßlich linksextremer Anschlag ist. Aber wir sagen nicht, was wir für Spuren gefunden haben. Wir sagen auch nicht, was noch ein Hinweis wäre oder sowas. Wir gehen einfach immer davon aus. Ein Sticker mit, weiß nicht, Fuck AfD oder so angeklebt.
Ja, also die Argumentation oder die Hinweise, auf die sich da im öffentlichen Diskurs bezogen wird, sind halt irgendwie, es gab wieder ein Bekennerschreiben.
Nein. Wie viele Bekennerschreiben gab es?
Also erst gab es eins, dann gab es noch ein Distanzierungsschreiben und dann gab es noch ein Distanzierungsschreiben vom Distanzierungsschreiben. Also es gab irgendwie am Ende mindestens drei Schreibende, die alle bei Indie Media, also einer unabhängigen linken Nachrichtenplattform, veröffentlicht worden sind, wo man anonym posten kann. Und alle diese Bekennerschreiben wurden unterschrieben mit Vulkangruppe. Vulkangruppen gibt es seit 2011. Also es gibt seit 2011 immer wieder Anschläge im Raum Berlin auf kritische Infrastrukturen, also vor allem Stromnetze, für die es Bekennerschreiben gibt, die mit Vulkangruppe oder Vulkangruppe, ja, keine Ahnung, also da steht dann halt hinter Vulkangruppe noch irgendein Slogan hinter irgendwie, Vulkangruppe Eat the Rich oder so, unterschrieben sind. Und in diesem Fall gab es halt ein Bekennerschreiben, was, glaube, erst einen Tag später kam und wo halt auch schon so eine relativ starke Entschuldigungsformulierung drin war gegenüber der betroffenen Bevölkerung. Es gab dazu so ein bisschen Spekulationen, ich glaube, bei der Zeit oder im Tagesspiegel, ich weiß es nicht mehr genau, dass möglicherweise die Leute, die den Anschlag verursacht haben, selber so ein bisschen überrascht davon waren, welche krassen Auswirkungen er hat. Auch da haben wir eine Parallele zu Köpenick. Wobei in Köpenick das Bekennerschreiben nicht mit Vulkangruppe unterschrieben war. Dann gab es am Sonntag oder Montag dieses Distanzierungsschreiben, was so ein bisschen so gesagt hat, so wir sind die originale Vulkangruppe, wir haben damit nichts zu tun, wir finden, das ist kein linker Aktivismus, wir finden es irgendwie falsch, dass das jetzt irgendwie, also wir glauben nicht, dass das irgendwie linke Leute waren, so ungefähr. Und dann gab es ein weiteres Schreiben, was sich darauf bezogen hat, was gesagt hat, nein, wir sind die Vulkangruppe, die den Anschlag gemacht hat und jetzt zu spekulieren, es sei der russische Geheimdienst, hat eigentlich nur so den Zweck, das Narrativ aufrechtzuerhalten, dass Linke nicht in der Lage wären, solche Anschläge zu machen und damit halt linken Widerstand klein zu reden. Das war so ein bisschen irgendwie quasi so der kann man das innerlinken Diskurs nennen? Ich weiß es gar nicht. Scheinbar. Also irgendwie, es gab auf jeden Fall da irgendwie einen Diskurs, der sich quasi in diesen Bekenner- und Distanzierungsschreiben gezeigt hat. Es gab relativ viele Überlegungen dieses Mal oder relativ viele Äußerungen von Leuten, die halt auch gesagt haben, so, das riecht eigentlich mehr nach russischem Geheimdienst als nach Linksradikalen. Die Polizeien waren gleichzeitig so irgendwie, naja, irgendwie steht linksradikal drunter, ist so beschrieben wie Linksradikale, da steht irgendwie Kapitalismus ist böse drin, also sind es bestimmt wirkliche Linksradikale. Wo quasi, also auf die Art und Weise haben Leute halt versucht, eine Attribution zu machen. Attribution ist so ein Fachbegriff aus der Sicherheitstechnologie, wo es darum geht, quasi eine Zuschreibung zu machen, rauszukriegen irgendwie, wer war verantwortlich für einen Sicherheitsvorfall.
Also wir haben jetzt hier einfach, wir können jetzt hier Textanalyse machen. Wir haben jetzt hier mindestens drei Schreiben. Vielleicht waren zwischendrin auch noch mehr. Ich hatte irgendwie das, ich war nicht so sicher. Jeder Vulkan nur einschreiben. Also wir können Textanalyse machen auf jeden Fall. Und wenn man da so ein bisschen reinguckt, dann fällt auf, dass das erste Schreiben sehr, sehr anders ist als die darauffolgenden Schreiben. Gerade beim ersten Schreiben fallen so bestimmte, also zum einen Formulierungen auf, die vielleicht ein bisschen befremdlich wirken und die, wo manche Leute spekuliert haben, ist das hier eine Google Translate-Geschichte, wenn ja, aus welcher Sprache? Es gab ein paar Buchstabenkombinationen, so J.D. Vance wurde erwähnt und wurde irgendwie auf eine Weise, also wurde, glaube ich, V-A-N-S oder so geschrieben, weiß ich nicht genau, wenn man das in Kyrillisch schreiben wollte, dann würde das Sinn ergeben. Es war eben ein falsch geschriebener Name auf jeden Fall. Da wurde ein bisschen spekuliert. Für mich war dann sehr auffällig das zweite Schreiben. Das hat mich sehr an linken Sprech irgendwie erinnert. Das erste Schreiben halt war für mich eher befremdlich. Aber das ist alles Textanalyse, muss ich sagen. Und ich finde, wir können das machen. Ich finde auch, wir könnten das mal irgendwie so einer, weiß nicht, 10. Klasse oder so geben, dass die sich das mal angucken. Aber ich finde es, also wenn das wirklich so ist, dass das die einzigen Hinweise sind, die wir zur Aufklärung dieses Falls haben, dann sehe ich es nicht. Also das ist ein kleiner Hinweis, irgendwie ein Bekennerschreiben, was frei ins Internet gestellt wird, finde ich abgefahren. Also wenn ihr nicht, wie gesagt, vor Ort irgendwelche Spuren findet, wenn ihr nicht ein Überwachungsvideo habt oder sowas, finde ich das total kurios, sich nur auf dieses Schreiben irgendwie zu beziehen. Interessant.
Ja, also ich habe tatsächlich inzwischen einige Berichte gefunden, die sich primär halt auch mit diesem Bekennerschreiben beschäftigt haben. So. Und einerseits gibt es inzwischen so eine Art Konsens zu sagen, so okay, also Vulkangruppe ist ein Überbegriff für unterschiedliche klandestine Gruppen, die über die letzten 14, 15 Jahre Anschläge verübt haben. Und es ist nicht immer dieselbe Gruppe. Ich finde das deswegen wichtig, weil wir Ende der 2000er Jahre ja damals irgendwie diesen großen Polizeieinsatz und dann auch Prozess um die sogenannte militante Gruppe hatten. Eine angebliche linksradikale Terrorzelle, die Anschläge auf Bundeswehrfahrzeuge verübt hat und wo unter anderem der Wissenschaftler André Holm festgenommen wurde und auch längere Zeit in Untersuchungshaft gesessen hat und ich glaube auch angeklagt wurde, weil in den Bekennerschreiben damals der Begriff Gentrifizierung vorkam. Das war ein Begriff, der zu der Zeit in Deutschland noch nicht wirklich im Diskurs war. Und André Holm war ein Wissenschaftler, der dazu geforscht hat. Das war die Indizienkette, die zu seiner Festnahme durch die SEKs geführt hat. Und damals war halt auch schon die Frage irgendwie, ist die militante Gruppe eine Gruppe? Sind alle Anschläge, die es gegeben hat, wo militante Gruppe drunter stand, von denselben Personengruppen begangen worden? Und wer gehört dazu? Und kann man quasi, wenn man irgendwie eine Nähe oder sogar einen Tatnachweis für einen Anschlag hinkriegt, kriminologisch, kann man dann den Personen, denen man diesen einen Anschlag nachweisen kann, auch zuschreiben, dass sie an den anderen Anschlägen beteiligt waren. Und soweit ich mich an die Prozesse damals erinnere, war die einhellige Meinung, naja, irgendwie, es stand überall militante Gruppe drunter, also waren es dieselben Leute. Und diese Gleichung nicht mehr genauso aufzumachen jetzt, sondern zu sagen, bloß weil Vulkangruppe drunter steht, heißt das nicht, dass es immer dieselben Personen sind, finde ich erstmal schon mal wichtig. Gerade auch aus einer Repressions-Antirepressionsperspektive. Ja, das kleiner historischer Exkurs. Aber ja, wir haben irgendwie Textanalysen und ich habe bei Korrektiv nochmal einen Bericht gelesen. Die kommen so ein bisschen zu dem Schluss, also sie haben auch nochmal mit internen Polizeidokumenten, mit Polizeitextanalysen und Ähnlichem sich beschäftigen können scheinbar und kommen zu dem Schluss, es ist relativ plausibel, dass das von Linken geschriebene Texte sind und das deutet darauf hin, dass die Vulkangruppen tatsächliche linksradikale Gruppen sind, die aber szeneintern auch im Verborgenen arbeiten und nicht durch die linksradikale Szene als Ganzes unterstützt werden. Also das zum Beispiel ein großer Unterschied, wenn das denn so wäre, verglichen mit dem NSU, der ja irgendwie eine breite Unterstützung und ein breites Wissen in der rechtsradikalen Szene hat.
Also die Linken sind wieder mal nicht eine Einheit.
Die Linken sind keine Einheit und die TäterInnen der Anschläge sind aber vielleicht auch doch Linke und keine russischen Geheimdienstmenschen. Ich weiß es nicht, also mich überzeugt das alles auch noch nicht. Mich überzeugt auch nicht zu sagen, irgendwie, das war mit Sicherheit der Geheimdienst Russlands und auf jeden Fall alles, was passiert, geht immer auf den zurück. Ich habe gerade das Gefühl, okay, ich weiß es einfach so.
Ja, und das ist halt das, wo ich so denke, das ist so auch eine vernünftige Herangehensweise. Wie gesagt, deswegen sitze ich hier und denke mir, was sagt denn die Spurensicherung? Habt ihr irgendwelche Hinweise? Ganz ehrlich, wenn mein Fahrrad geklaut wird, dann müssen wir auch die Schultern zucken, weil lässt sich leider nicht nachweisen. Und wenn das in dieser Situation auch so ist, dann ist das halt so. Auf der anderen Seite haben wir aber eben eine Gewinnspielaufforderung, die ich jetzt auch mal hier weiterreiche. Also bis zum 24.02. habt ihr noch Zeit, Hinweise einzusenden an Herrn Dobrindt. Falls die irgendwie sachdienlich sind, könnt ihr bis zu 1 Million Euro gewinnen.
Wer wird Millionär?
Also bisher scheint das noch nicht gefruchtet zu haben, dass die Linken irgendwie andere Linke verpfeifen. Irgendwie hat mir ja auch niemand ein Memo gegeben, dass die Vulkangruppe, weil sie Mitglieder sucht oder so. Ja, also keine Ahnung, ob man in linken Kreisen erwirken kann, dass Leute Spitze werden und dafür sich Geld einsacken. Bisher scheint es noch nicht irgendwie was gebracht zu haben, aber bisher scheinen ja auch viele Linke irgendwie gar nicht so begeistert von der Geschichte zu sein oder vielleicht nicht beteiligt oder sie wissen nichts. Ist jetzt erstmal, wir wissen alle, mein Name ist Hase, wie man so sagt.
Ja, das ist auf jeden Fall auch mein Eindruck. Also irgendwie die Linken, mit denen ich gesprochen habe oder deren Veröffentlichungen ich gelesen habe, sind eigentlich alle relativ einhellig der Meinung, die wir ja auch schon so ein bisschen im letzten Podcast ausgedrückt haben, nämlich irgendwie, das geht eigentlich mit linkem Aktivismus, mit linkem Denken, auch mit linker Militanz geht so eine Art von Anschlägen nicht einher. Nee, ich meine, klar, irgendwie, es gibt jetzt andererseits auch linke Strömungen irgendwie, also ne, Anarcha-Primitivismus wäre da halt so das Stichwort irgendwie, die im Wesentlichen aus einer anarchistischen, moderne oder zivilisationskritischen Perspektive sagen, so die Zivilisation als solche ist das Problem und wir müssen eigentlich, ich paraphrasiere jetzt mal irgendwie so richtig schlimm, wir müssen jetzt eigentlich zurück ins 16. Jahrhundert irgendwie, also bevor der Strom erfunden wurde so, weil irgendwie das war das letzte Mal, dass wir so halbwegs im Einklang mit der Natur gelebt haben und deswegen muss halt irgendwie die Zivilisation als Ganzes abgeschafft werden. Selbst wenn man das denkt, ist immer noch die Frage, was sind die angemessenen Mittel dafür? Ich würde diese Frage von Kollateralschaden weiterhin irgendwie sehr stark ins Zentrum stellen und weiterhin die These vertreten, dass aus meinem Verständnis für Linkssein die Idee von Kollateralschaden generell abzulehnen ist. Also ne, Kollateralschaden als, naja, das sind halt Unbetroffene, die wir dann Unbeteiligte, die halt betroffen sind und das nehmen wir zugunsten der guten Sache in Kauf. Ich glaube, das ist irgendwie ein Denken, was wir generell einfach nicht machen dürfen, selbst wenn es im Einzelfall so sein kann, dass wir es nicht zu 100% vermeiden können. Was sind dann die Auswirkungen? Also ich glaube irgendwie, das sind halt wirklich ganz zentrale Fragen, die wir uns in jeglicher Form von linkem Aktivismus stellen müssen und wo wir auch ganz klar einfach Grenzen ziehen müssen und sagen müssen, okay, diese Form von Kollateralschaden, die da zu erwarten ist, rechtfertigt nicht mehr das, was wir eigentlich machen wollen. Einheit von Wort und Tat.
Ja.
Jetzt habe ich schon gepredigt. Entschuldigung.
Ja, das war das Wort zum Sonntag. Ja, ich möchte einfach nochmal auf die Medienlandschaft gucken und sagen, hä? Mhm. Dass das so einheitlich berichtet wird, als das waren hier, wir gehen von einem linken Anschlag aus, ist ein Ding. Wir haben dann einen politischen Aktionismus, der irgendwie sagt, okay, wir müssen jetzt hier auch irgendwie Regeln verschärfen, wo es mir schwerfällt, da nicht Utilitarisierung zu sehen. Also dass das jetzt einfach genutzt wird, um zu predigen gegen Links, um zu sagen, nee, das waren hier irgendwie Linke. Und deswegen müssen wir da mal irgendwie gegen vorgehen. Und das eben vor einem Hintergrund, wo wir tatsächlich ja auch Berichte haben über zum Beispiel russische hybride irgendwie Angriffe, die ja einfach in den letzten Jahren, also seit russischem Kriegsbeginn, stark zugenommen haben. Und ich habe jetzt hier gerade noch irgendwie einen Artikel vorliegen, der von vor einem Jahr ist. Also vor ungefähr einem Jahr gab es diese Geschichte, dass da irgendwie bei Autos irgendwie Auspuffe mit Bauschaum verstopft wurden. Und dann lagen da ganz, ganz platt irgendwelche Sticker rum, wo irgendwie drauf stand, sei grüner. Und ja, mein Gott, also das sieht schon eher so aus wie, oder ich weiß gar nicht, wie fest das jetzt ist oder sowas, aber da sagt selbst das ZDF heute irgendwie, ja, die Spuren zeigen nach Russland. Und solche Geschichten haben wir halt immer mal wieder. Und wir haben jetzt gerade irgendwie so eine Stelle, die irgendwie eingerichtet wurde, um solche Sachen, um Sabotageakte zu sammeln und nachzuzählen. Und die sind halt seit russischem Kriegsbeginn wahnsinnig gehäuft. Das irgendwie zu wissen und das im Kopf zu haben und als Medium irgendwie einen Artikel darüber zu schreiben, dass so und so, also das war jetzt erst vor ein paar Tagen, dieser Artikel irgendwie vom 5.2. mit, ja, jetzt wurde diese Stelle irgendwie eingerichtet. Im letzten Jahr wurden 321 Sabotage-Verdachtsfälle registriert. Und das irgendwie zu schreiben Anfang Februar und dann gleichzeitig ein paar Tage später nochmal zusammenzufassen, ja, in Berlin Stromausfall, das waren Linksextreme. Ich weiß es doch nicht. Also wie kannst du das eine und das andere? Also ich würde zumindest sagen, der Fall diesmal ist nicht geklärt. Und hier so haben wir gerade die Situation, wir können spekulieren, was das sein könnte, oder wir können einfach sagen, wir wissen es nicht. Aber ja, das finde ich abgefahren, sich dann da so drauf einzuschießen.
Ja. Da gehe ich auf jeden Fall 100% mit. Zu dieser Bauschaumattacke wissen wir inzwischen ganz klar, dass die auf, also wir wissen auf jeden Fall, es waren keine Linken. Das war eine False-Flag-Aktion und es gibt starke Hinweise, dass tatsächlich an der Stelle einer der russischen Geheimdienste dahinter gestanden hat, weil nämlich die Täter gefasst wurden und die Täter halt irgendwie nachweislich keine Kontakte in linke oder linksextreme Milieus haben, aber gestanden haben, dass sie halt von jemandem übers Internet kontaktiert wurden und Geld dafür bekommen haben, diese Anschläge zu verüben und dann halt diese Sticker zu verteilen. Und das ist dieses System, da können wir irgendwann auch noch, wir können noch mal mehr über hybride Kriegsführung sprechen irgendwann, aber das ist so dieses System der Einmalagenten oder Wegwerfagenten, das sind so Begriffe, die dazu gerade kursieren, also wo Geheimdienste, nicht nur, aber vor allem der russische Geheimdienst, Personen rekrutieren, meistens anonym, die dann halt im Auftrag Anschläge verüben und wo es überhaupt nicht schlimm ist, wenn die auffliegen, weil die halt wirklich nur für diesen einen Anschlag, diesen einen Auftrag rekrutiert werden, eine ganz konkrete Aufgabe bekommen und halt die eigentlichen Agentinnen und Agenten, die halt irgendwie höher qualifiziert sind, besser ausgebildet sind, die bleiben halt im Hintergrund. Und das macht halt einerseits eine Menge plausible deniability, also es ist immer möglich dann für die Geheimdienste oder die Staaten, denen sie angehören, irgendwie zu sagen so, ihr könnt uns nicht beweisen, dass wir damit was zu tun haben, was redet ihr denn, ihr seid total paranoid, also so der Paranoia-Vorwurf ist ja einer, den die russische Regierung in dem Zusammenhang gerne erhebt und andererseits ist es halt auch ein relativ effektives Mittel, um einfach noch mehr Verwirrung zu stiften und in diesem konkreten Fall konnte zumindest nachgewiesen werden, die Leute, die die Anschläge verübt haben, waren sogenannte EinmalagentInnen. Und Rekrutierung über Telegram ist halt relativ typisch für russische Geheimdienste. Und das ist, soweit ich weiß, gerade der Stand der Attribution. So.
Ja.
Es gab dazu irgendwann mal einen Schwerpunkt-Podcast von 11KM, den versuche ich nochmal rauszusuchen, da kommt er auch mit in die Show Notes. Ja. Genau, aber ich gehe total mit dir mit irgendwie. Es ist halt vor dem Hintergrund einerseits medial ziemlich schwach, solche Verbindungen nicht zu ziehen und dann halt in Berichten, also sowas einerseits zu berichten und dann halt andererseits im Artikel über die Vulkangruppe das wieder so völlig auszuklammern und da überhaupt keine Zusammenhänge herzustellen, die zumindest sagen so, der ist eine relativiert die Plausibilität des anderen so weit, dass wir gerade einen Zweifel haben sollten, solange wir nicht mehr wissen. Und das andere ist, ja, der gute Herr Dobrindt ist natürlich als, sagen wir jetzt nicht, als der allervorderste Grüne und Linke irgendwie bekannt. Und er hat ja auch schon angekündigt, dass er die Strafverfolgung, die Repression gegen linke Strukturen ausbauen will. Da kommt also was auf uns zu.
Ja, also gesellschaftliche Spaltung. Russland hat Interesse daran, aber die weiß nicht, CDU und einige Medien offensichtlich auch.
Ja, und die AfD ja ganz besonders. Also irgendwie diese Spaltung führt halt auf jeden Fall zu einer Stärkung der AfD. Jeder anti-linke Reflex, der halt in unserer Gesellschaft narrativ sowieso verankert ist, der jetzt aktiviert werden kann, stützt die AfD, er stützt auch andere politische Interessen, also zum Beispiel russische, nicht nur russische, aber zum Beispiel. Aber er stützt halt vor allem auch ganz klar die AfD. Und ich glaube, dass die CDU, wenn sie glaubt, dass sie durch das Aktivieren solcher Reflexe selber gewinnen kann, weil sie sich dann als Rechtsstaatspartei gerieren kann, das wird nicht funktionieren, weil im Zweifelsfall die CDU irgendwie immer als diejenigen, die irgendwie Law and Order predigen, aber es dann nicht hinkriegen, es auch umzusetzen, dastehen werden und die AfD sich als diejenigen präsentieren können, die halt dann, wenn sie endlich mal an der Macht sind, auch mal so richtig durchgreifen. Und die Kritik am Berliner Oberbürgermeister Wegner, der ja von der CDU ist, im Krisenmanagement dieses Stromausfalls, ist da ja auch ein Zeichen für.
Ja, die welchen Kurs auch immer die CDU da seit Jahren fährt. Sie sieht eigentlich die ganze Zeit, dass die Resultate negative sind, aber man sitzt da halt so. Aber ja, Inkompetenz oder Bosheit, genau. Man weiß es nicht.
Ja, ja. Immer wieder dasselbe machen und irgendwie erwarten, dass das nächste Mal das Ergebnis ein anderes ist.
Ja, vielleicht ist es das. Ich weiß es nicht. Also bei der AfD fand ich ganz interessant oder ja, ich meine, wem, so wenn ich das jetzt predige, renne ich auf eine Tür rein oder so, aber die haben, ich glaube, in diesen ganzen, in diesen Hilfsorganisationen, die da irgendwie passiert sind vor Ort, ich glaube, da gab es irgendwie ein Foto, wo jemand versucht hat zu behaupten, hier ist ein Stand der AfD, wo die Essen ausgeben. Aber es war wahrscheinlich einfach ein Stand von irgendeiner anderen Organisation und irgendwer hat sich da einfach dazugestellt und dann was drunter geschrieben oder so. Also die waren nicht so präsent. Die Linke ist sofort hin. Die Linke ist eigentlich in den letzten, oder ist eigentlich ziemlich gut darin, sofort irgendwie praktische Hilfe zu leisten. So, das ist auch das, was die sich seit ein paar Jahren definitiv sehr deutlich auf die Fahnen schreiben und was sie sinnvollerweise jetzt auch wieder gemacht haben. Auf der anderen Seite laufen dann so rechte YouTuber in der Gegend rum und haben dann da Leute interviewt und haben dann wirklich versucht, sich abzuholen, was hier eigentlich so schlimm ist und so. Und dann habe ich irgendwie so ein kleines Interview mit irgendeiner Person gesehen, die dann da steht und irgendwie so ist, ja, und das ist auch alles ganz schlimm und wir haben diese, also das ist jetzt hier alles ganz schlimm und wo geht unser Geld hin an die Flüchtlinge und in die Ukraine und so. Und jetzt geht es uns hier richtig schlecht und sie wusste wirklich nicht, was sie sagen soll. Also es war wirklich, wirklich gerungen und versucht, irgendwas zu finden, worüber sie sich beschweren kann. Es war einfach ein doofer Stromausfall. Zu dem Zeitpunkt war es halt noch nicht so weit, dass man sagen konnte, das waren auf jeden Fall die Linken oder so. Die war einfach nur so, ja, und das Geld an uns. Und wir stehen jetzt ohne da, weil der Strom ist ausgefallen. Also das war, das war so die rechte Seite. Das war so, okay, wir gehen hin, wir können eigentlich, also wir gehen nicht hin, um zu helfen, aber wir können ja mal hingehen, um zu meckern. Und worüber wir meckern, wissen wir eigentlich auch nicht, aber es gibt auf jeden Fall was zu meckern.
Ja, und natürlich auch wieder diese Strategie der AfD zu sagen, wir sind betroffen, wenn diejenigen, die da hingehen und dieses Wir formulieren, ja selber überhaupt nichts damit zu tun haben. Also es waren ja nicht Leute aus Lichterfelde irgendwie, die zufällig auch in der AfD sind, die dann gesagt haben, so mäh, sondern es waren ja irgendwie AfD-Menschen von außerhalb, die hingelaufen sind und dann so getan haben, als wären sie selber betroffen. Um sich halt nochmal anders erregen zu können. Und auch das ist ja irgendwie eine mediale Kommunikationsstrategie, die AfD seit Jahren extrem erfolgreich fährt, wo ich mich auch immer frage, wer glaubt Ihnen das eigentlich? Also ich würde ja immer denken so, ey, wenn bei mir jetzt irgendwas passiert und dann kommt da irgend so ein Vogel und sagt so, ja, und wie schlimm, dass die Flüchtlinge uns das antun, irgendwie, dann denke ich so, welches uns? Bist hier auch nur so ein Vollhonk von außen, irgendwie verpiss dich mal. Und andersrum irgendwie gut, dass du es nochmal sagst, so die Linke, die Linkspartei ist in dem Fall gemeint, hat tatsächlich auch sehr, sehr schnell irgendwie einfach über ihre eigenen Mitgliederkommunikationskanäle irgendwie dazu mobilisiert, hinzugehen und zu unterstützen und zu schauen, was gebraucht wird und was wir jetzt machen können als Partei oder als Parteimitglieder. So. Also genau wie du sagst, irgendwie da gibt es halt eine starke Mobilisierung zu helfen.
Und das ist eigentlich der Aktionismus, den ich von der Partei erwarte. Also wenn deine Partei da nicht vor Ort ist irgendwie und sich als ihre Mitglieder organisiert, um da zu helfen, was macht ihr dann?
Genau, und ich finde auch irgendwie, also so, dann kann man natürlich irgendwie als Partei dann im zweiten Schritt auch sich hinstellen und sagen, okay, und das sind unsere politischen Schlussfolgerungen und das sind die Forderungen, die wir jetzt erheben und da finden wir, muss was getan werden, so irgendwie legit, auch dafür ist eine Partei da, aber es ist schon angemessen, damit nicht anzufangen in so einer Situation, sondern erstmal damit anzufangen, irgendwie mit anzupacken und zu gucken, erstmal irgendwie das Problem beheben und dann irgendwie groß umschreien und nicht direkt groß umschreiben und aber irgendwie zur Problembehebung nichts beitragen.
Ja. Ja. Machen wir den Sack zu?
Der nächste Eyjafjallajökull-Vulkan. Das ist der indische Vulkan, auf den sich die erste Vulkangruppe in ihrem Bekennerschreiben und ihrer Benennung bezogen hat. Ich musste das Wort mal sagen.
Ja.
Genau, der nächste Vulkan kommt bestimmt. Ich freue mich, dass wir mal wieder reden konnten. Und gucken wir mal, wann wir das nächste Mal schaffen, gemeinsam zu sprechen. Und gucken wir auch mal, wie das jetzt mit der Soundqualität wird. Ich bin wirklich gespannt, was da am Ende bei rauskommt.
Aber wir bedanken uns.
Genau, wir bedanken uns für die Musik. bei Anna für den Schnitt und die Produktion. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und wie immer, schreibt uns, vielleicht sage ich auch einfach nochmal, ihr könnt uns eine Mail schreiben über info@derzweitbestezeit.de und auf der Website derzweitbestezeit.de findet ihr auch unseren GPG-Key, damit ihr uns Verschlüsse schreiben könnt, was wir immer nahelegen würden. Gut, ja. Danke an dich.
Danke an dich.
Einen guten Tag für euch alle. Ciao.
Komm gut in den Frühling. Tschüss.